Ja, ich freue mich wieder in Coesfeld zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich mache mich immer gerne auf den Weg und habe den Philipp mitgebracht, weil manche aber Kinder denken, wenn die so klein sind, sind sie richtig süß. Damit man auch mal sieht, was kann daraus werden. Es entwickelt sich doch alles und genau deswegen geht es um Segen. Und genau deswegen habe ich auch die Predigt darauf abgestimmt, dass wir uns einfach mit dem Wort Segen, mit dem biblischen Begriff des Segnens einfach nochmal beschäftigen. Und ich hoffe, dass ich das so erklären kann, dass man dem nachvollziehen kann. Ich werde manche Bibelstellen nennen, gar nicht alle lesen. Ich habe so einen Stichwortzettel mal gedruckt und kopiert, der liegt nachher hinten. Wer dann nachher Zeit hat, einfach nochmal mitzulesen, der kann das Einzelne einfach dann nochmal zu Hause nachlesen und vielleicht im Detail nochmal reinschauen. Wie sagt man zum Geburtstag, alles Gute und Gottes Segen? Das ist doch so gewissermaßen ein Wunsch, vielleicht manchmal auch nur eine Floskel. Oder der hat aber einen gesegneten Appetit. Ich weiß nicht, wer das mal sagt. Ich kenne den Spruch noch so, wenn man da so jemanden saß, der gut gefuttert hat, dann wird das so genannt. Oder an Gottes Segen ist alles gelegen, im Poesiealbum reingeschrieben oder in so ein Sprüchebuch. Was ist das für ein Segen, dass es endlich mal wieder regnet? Habe ich neulich in der Zeitung gelesen. Eigentlich sagen wir jetzt, was ist ein Segen, damit endlich mal die Sonne scheint nach dem endlos langen Winter. Also den Begriff Segen benutzen wir einfach öfter mal so im Alltag auch für irgendetwas, was dann gut ist, was uns einfach gut anmutet. Und manchmal sagt man das vielleicht ganz bewusst aus und manchmal vielleicht auch einfach nur, weil dieser Begriff so durchweg einfach positiv ja belegt ist. Er hat gar nicht so negative Einflüsse. In der Bibel, wenn man durchschaut, sieht man ihn oft in Verbindung mit dem Fluch, mit dem Gegenteil eigentlich davon. Was man dann, wenn man von Segen spricht, ja gar nicht so im Blick hat. Und das soll auch heute nicht Thema sein der Predigt, sondern wir wollen uns um den Segen kümmern. Aber man kommt nicht dran vorbei, wenn man Segenslinien verfolgt. Gerade im Alten Testament kann man zwischen den Stämmen Israels und manche Zeitreisen bis zu den Propheten ganz gut nachverfolgen. Und man sieht, da ist eine Segenslinie und da gibt es eine Fluchlinie. Also da, wo etwas gelingt und immer wieder auf den rechten Weg kommt und da, wo es ständig schief geht und ein Volk kaputt geht beziehungsweise auseinanderbricht und verloren geht. Über das Leben von Menschen, so sagt man, walten unterschiedliche Kräfte. Das nimmt man manchmal wahr, manchmal weiß man es nur theoretisch, es ist aber so. Und auf unserer Welt, in unserer Welt leben wir das auch immer wieder, dass wir von Mächten, von Kräften sprechen. Und genau da greift dieser Segen ein, im Grunde als eine positive Macht, als eine positive Kraft. Manche, die so spirituell aufgestellt sind, arbeiten dann vielleicht mehr noch mit diesen Mächten. Da merkt man aber immer wieder, auch im Lesen von so Stellen, da geht es wenig um Segen, sondern eher mehr um das Mystische darum, so eines Segens, einer Wolke, die einen umgibt. Die Bibel spricht ganz klar von Segen und von Segensworten und macht deutlich, dass es um den Segen Gottes geht. Es gibt keinen anderen Segen als den Segen Gottes im Wort Gottes. Und er wird oft mit dem Wort Jahwe verbunden, weil man auch in der Antike ganz oft Gott gesagt hat zu verschiedenen Göttern, aber eben zu dem Gott der Bibel eben nur Jahwe gesagt hat. Und deswegen, wenn man so Stellen liest, kommt man ganz oft in der Bibel auch, das wird man beim Nachlesen merken, auf den Zusammenhang von Segen und Jahwe als den Segen des Schöpfers dieser Welt. Denn so fängt es in der Bibel tatsächlich an, gleich in dem ersten Kapitel der Bibel, wo es um Segen geht. Wenn man nur nach Segen und Segnen im Hebräischen, in dem Griechischen sucht, nach diesen Wortstämmen, findet man gleich 420 Stellen. Also es ist ein Begriff, der in der Bibel laufend vorkommt, an ganz unterschiedlichen Stellen. Aber da ist Segen und Segnen eine wirklich aktive Kraft. Eben so wie wir am Ende des Gottesdienstes auch für den Segen bitten, aber eben nicht oft vielleicht jetzt für so Kinder segnen, gehört das Segnen aber tatsächlich für den Christen in seinen Alltag. und darin, dass man es tatsächlich als Aktivposten auch sehen kann. Die Juden segneten sich früher beim Begrüßen und beim Verabschieden so bewusst. Es wurden Kinder von dem Vater gesegnet, oft bevor er gestorben ist, als so ein Erbsegen, also etwas mitgeben noch, und zwar im Sinne des Segens auch. Wir kennen sonst den Segen natürlich auch immer bei Geburt, bei Hochzeiten oder sicherlich manchmal auch beim Tod, obwohl wir dann im Grunde des Segen mehr für die Hinterbliebenen sehen. Und dann gibt es ganz oft individuellen Segen. Ganz gut nachzulesen, mal in 1. Mose 49, wo Jakob für seine 12 Söhne ganz einzeln um Segen bittet, damit das individuell auch funktioniert und eben nicht nur globaler Segen ist über alles. Wenn man in die Kirchengeschichte guckt, stellt man ganz erstaunlich fest, dass jetzt in diesem Jahr der Reformation ja sowieso viele darüber sprechen, im Verhältnis von evangelischer und katholischer Kirche. Aber es gibt ganz viele grundsätzliche Segenssprüche, die beide Kirchen für sich in Anspruch nehmen. Und auch wenn sie sich sonst oft in die Haare kriegen, beim Segnen sind sie sich schon einig und merken, dass die Segenssprüche eben unabhängig von Konfession gelten, weil Gott sie den Menschen gegeben haben. Wenn Segen also eine solche Bedeutung hat, was ist dann eigentlich Segen und was bringt er? Das würde ich gerne beleuchten, werde es gleich mit diesem aaronitischen Segen vielleicht im Detail machen. Gott hat im Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 direkt gesagt, ich segne dieses Land und ich segne diese Menschen. Wenn Gott selber sich an Menschen gewandt hat, hat er immer einzelne Menschen gesegnet. Das ist hier schon mal ganz wichtig. Daran merken wir, dass der Einzelne das Bedürfnis auch hat, weil Gott als Schöpfer den Menschen kennt, weiß er auch, was er braucht. Und Gott selber macht es hier und nennt den Menschen und segnet ihn für sein Leben. Also Gott ist bewusst, dass der Einzelne nicht Teil einer großen Gemeinschaft ist und für alle segne ich, sondern ich segne den Einzelnen. Und er merkt, und ich glaube, das können wir nachempfinden, dass wir uns danach sehnen, dass wir das brauchen, dass wir uns Schutz oft wünschen, Frieden wünschen, Fürsorge. Und dieses Ich bin bei dir, ich werde immer bei dir bleiben, was Jesus dann noch wieder aufgreift, als er sich von seinen Jüngern auch verabschiedet und sagt, ich lasse euch den Geist hier, heißt, ich lasse euch nicht im luftleeren Raum. Wenn ich gehe oder wenn die Zeiten sich ändern, wenn etwas passiert, der Segen wird weiterhin bei euch bleiben. Und wenn ein Mensch einen anderen segnet, dann macht er nichts anderes, als dass er ihm diesen Zuspruch Gottes weitergibt. Dem anderen im Namen Gottes Gutes zusprechen. So hat jemand mal segnen formuliert. Das kann man sich ganz einfach merken. Das kann man auch so aufnehmen, als tatsächliche grundsätzliche Erklärung. Dem anderen im Namen Gottes Gutes wünschen. Das meint Segen und das macht deutlich, dass es hier nicht um die Person geht, sondern es tatsächlich um Gottes Handeln geht. Er legt den Grundstein für das Segnen und es geht um Gott, um Jahwe, und es geht darum, dass sein Tun dem anderen Menschen trifft und dem anderen Menschen zugute kommt. Ganz konkret dachte ich, schauen wir mal in diesen ganz bekannten aaronitischen Segen. Segensworte, die in der Bibel vorkommen und die dann später eigentlich viele Kirchen, viele Bücher, viele Glaubensrichtungen für sich auch angenommen haben und am Ende von Veranstaltungen, am Ende von besonderen Feierlichkeiten auch lesen. Der sogenannte aaronitische Segen, weil der Aaron dieses vor der Wüstenwanderung damals dem Volk Israel als Segen mitgegeben hat, weil sie in ganz unterschiedliches, in neues Land gingen, weil sie gar nicht wussten, als sie sich auf den Weg in die Wüste machen, wie wird das überhaupt werden? Und ist das nicht genau die Situation, die wir alle ständig auch haben? Wir wissen zwar, was wir geplant haben, was morgen ist und was am Ende der nächsten Woche ist und was vielleicht im halben Jahr ist, aber wir wissen doch nicht wirklich, was passiert. Und wenn man diese kleinen Babys hier sieht und genießt so diesen Anblick, dann wünscht man ihnen und erwartet, dass sie das machen, dass sie das machen, dass sie das machen. Das ist in unserer Planung natürlich drin. Aber wird das wirklich so sein? Wird das so laufen? Wie werden sie sich entwickeln? Das wissen wir nicht. Und genau hier gibt Gott dem Aaron diese Worte mit und sagt, wenn du das dem Volk mitgibst, diesen Segen, dann haben sie alles, was sie brauchen, um durch die Wüste zu kommen. Dann haben sie alles, was sie brauchen, um ihr Leben mit mir zu leben. Wer das nochmal mitlesen will, 4. Mose 6 steht dieser Segen, den wahrscheinlich viele, die so in der Gemeinde groß geworden sind, ziemlich auswendig können. Aber um das mal nachzulesen, 4. Mose 6, 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron, also es geht über Mose dann an Aaron, und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Also hier ist der Segen dann schon mit Inhalt gefüllt. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Und wenn man hier jetzt in diesen Segen schaut, dann glaube ich, ist es sehr hilfreich, auch zu verstehen, was Segen ist und was Segen vielleicht auch nicht ist. Wie oft hat man das gehört? Also ich zumindest bin auch in der Gemeinde so aufgewachsen, da hat man das einfach so runtergespult manchmal. Und ich merke jetzt, wenn ich das lese oder wenn ich an bestimmte Menschen dabei denke, wie tiefgreifend das doch ist, was hier auch steht. Vielleicht beschauen wir in einzelne Teile. In allen diesen drei Versen, 24, 25 und 26, geht's um den Herrn. Es ist immer von dem Herrn die Rede. Der Herr segne dich, der Herr lasse, der Herr erhebe. Also ganz klar, bei dem Segen geht es nicht um mich und geht es nicht um den Pastor und nicht um den Gemeindeleiter und nicht um den Vater oder die Mutter, sondern es geht ganz allein um Gott. Also wenn wir von Segen sprechen, müssen wir ganz allein Jahwe, Gott, im Blick haben. Die Bibel macht es hier deutlich und sagt es den Christen auch an anderer Stellen immer wieder, passt auf, dass es bei euch nicht verrutscht, nehmt euch nicht zu wichtig. Es geht um Gott und darum, dass wir jemanden etwas in Gottes Namen zusprechen, was wir auch gar nicht halten könnten. Aber was Gott halten kann. Und deswegen bedeutet Segen, das von Gott weitergeben. Nämlich, dass er segnet, dass er beschenkt, dass er das Wichtige tut, wozu wir Menschen überhaupt nicht fähig werden und was wir auch gar nicht versprechen könnten. Und auch wenn wir ja jetzt noch nicht alles wissen, was wir im Namen Gottes weitergeben, so können wir uns darauf verlassen, dass Gott sich darum kümmert. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich denke, das mache ich jetzt mit meiner Erfahrung, mit meinen begrenzten Möglichkeiten. Es ist immer von dem Herrn, von Jahwe die Rede. Und er muss derjenige sein, der beim Segen tatsächlich im Mittelpunkt steht. Jahwe segne dich, so heißt es dann in dem ersten Vers. Der Herr segne dich. Aaron, der Priester, sprach jetzt zu dem Volk. Und das waren wahrscheinlich mehrere tausend, vor denen er das gesagt hat. Und er spricht das hier nicht zufällig, sondern Gott sagt, so sollst du das formulieren, weil er möchte, dass der Einzelne sich angesprochen hat. Es geht um dich. Es geht um sie. Wir kennen uns ja gar nicht alle so gut, dass ich jeden duzen kann. Aber Gott möchte jeden duzen hier und sagt, wenn ich Segen weitergebe, dann mache ich das nicht und streue das über alle aus und gehe weg, sondern ich habe dich, ich habe den Einzelnen im Blick. Auch wenn da Tausende stehen, auch wenn da riesen Menschenmassen sind, sagt er hier, der Herr segne dich. Und er möchte, dass sich jeder angesprochen fühlt, weil es eben etwas ist, was immer den Einzelnen betrifft. Jede Person, die anwesend ist, soll Segen für sich empfangen und soll nicht denken, ach, das gilt vielleicht nur für den, weil der vielleicht besser ist, oder für den, weil er es vielleicht nötiger hat? Das wären wieder die menschlichen Gedanken darin. Aber wenn Gott segnet, dann segnet er einzelne Personen. Er segnet dich. Und dann heißt es weiter, und er behüte dich. Eine sicherlich globale Aussage. Aber das Volk ist dabei, in die Wüste zu gehen. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass sie sich viele Gedanken gemacht haben, wie wird das wohl sein? Haben wir genug mit? Wird es da genug zu essen geben? Habe ich genug für meine Kinder? Werden wir den Weg schaffen? Wie wird das alles sein? Und Gott gibt ihnen den Segen mit, indem er dann nicht sagt, nur ich segne dich und jetzt soll sich jeder Gedanken machen. Nein, er sagt, das Segnen heißt, ich werde dich behüten. Ich passe auf dich auf. Und was kann es Wichtigeres geben, als jemanden zu wissen an seiner Seite, der sagt, du, ich habe das im Griff, ich kümmere mich um dich. Ich weiß, wie man da durchkommt. Und wie oft sind so Situationen im Leben, wo man eben nicht genau weiß, wie es weitergeht. Und wie gut ist es dann, wenn jemand kommt und Fachwissen hat und sagt, ich mache dir das fertig. Wenn das Auto nicht mehr läuft, ganz profan gesagt, und man steht davor und es passiert nicht und weiß nicht. Und jemand kommt und sagt, geh rein, ich kümmere mich drum, gleich läuft er wieder. Oder andere Themen, andere Fragestellungen. Genau dieses Fachwissen, genau diese Option bietet Gott hier dem ganzen Volk und sagt dem Einzelnen, wenn du jetzt mit deinen Gedanken in die Wüste gehst, dann denk dran, ich behüte dich. Ich werde bei dir sein. Das kann man nun aufnehmen und das kann man in sich einsaugen. Wahrscheinlich, so habe ich es auch bei einem Ausleger gelesen, wahrscheinlich gab es auch viele, die sagten, puh, das werden wir erst mal sehen. Die das vielleicht gar nicht einfach so glauben konnten. Aber genau das macht Segen auch aus, dass ich jetzt noch gar nicht weiß, was aus allem dann wird. Aber ich könnte vertrauen, wenn ich Gott glaube und vertraue, dass er es gut macht. Vers 25. Jahwe lasse über dir sein Angesicht leuchten. Eine Formulierung, über die man auch mal nachdenken muss. Was bedeutet das denn? Das Volk kannte dann nachher, als sie durch die Wüste gezogen sind, diese Feuersäule, die ihnen den Weg gezeigt hat. Und so ähnlich ist dieses Leuchten hier auch gedacht im Sinne von, ich leuchte zu dir hin. Wenn man den Text so liest und die Wörter übersetzt, dann kann man auch sagen, ich lasse mein Angesicht zu dir hinleuchten. Ich guck dich an, wie die Sonne jemanden erwärmt, wie die Sonnenstrahlen in die richtige Richtung gehen, wie es mein Leben tatsächlich trifft, auch wenn ich es vielleicht manchmal gar nicht so fühle. Mein Angesicht, ich gucke in die Richtung. Du siehst mich. Du wirst mich im Blick behalten, auch wenn du durch die Wüste gehst. Oder vielleicht gerade dann. Gerade dann, wenn ich es am nötigsten habe, schaue ich mich doch um nach Hilfe. Gerade dann, wenn ich hilflos bin, vielleicht als Eltern mit den Kindern, vielleicht ratlos in irgendwelchen Situationen, gerade dann hochzuschauen, so im Blick zum Himmel zu schauen und dann den Blick zu haben, mein Angesicht ist dir zugewandt. Heißt, ich sehe dein Gott und ich sehe den, der gesagt hat, ich behüte dich. Das meint Segen hier. Und ich glaube gerade dann, weil viele andere sich ja oft dann auch wegdrehen, wenn man Hilfe braucht oder gerade dann nicht da sind. Jahwe wird sich dir zuwenden. Und dann heißt es in dem Vers 25 weiter, und er sei dir gnädig. Das Wort Gnade hat für uns Christen, die wir das Neue Testament auch kennen, ja eine ganz breite, noch eine ganz andere rettende Größe. Hier zunächst einmal geht man davon aus, dass dieses Ich bin dir gnädig heißt, ich komme zu dir, ich neige mich zu dir herab. Weil die Menschen des Alten Testamentes, für die war Gott ja ganz weit oben. Für die war Gott zum Teil ganz weit weg. Und es war sehr ehrfürchtig, wie sie damit umgegangen sind. Und das war auch gut so. Aber viele haben gedacht, er redet nur mit Mose oder nur mit Aaron. Und ich habe nichts davon. Und wenn Gott hier schon sagt, ich bin dir gnädig, dann kann man das hebräische Wort übersetzen mit herabsteigen, herabneigen. Und achtet mal drauf, wenn ihr auch Erwachsene seht, die mit Kindern, wie ich finde, gut umgehen, dann gehen sie oft zu den Kindern auch runter, wenn sie zum Beispiel mal gratulieren einem Kind. Ich begib mich einfach auf die Ebene von den Kindern. Oder wenn jemand krank ist, man sitzt so, einer liegt im Bett und der andere steht da so davor. Das ist eine ganz andere Haltung, als wenn ich mich vielleicht neben ihn setze oder wenn jemand zu Hause vielleicht krank ist und ich lege mich neben ihn. Ich begebe mich auf deine Stufe, sagt Gott hier. Ich bin dir gnädig. Ich bin nicht irgendwo, sondern ich komme dir in deiner Situation ganz nah. Ich möchte, dass du mich spürst. Und dem Gnädigsein gehört sicherlich auch die Frage von Vergebung, von Barmherzigkeit, Frieden, kommt gleich nochmal, und Gemeinschaft dazu. Also wenn ich spüre, dass Gott mir nahe ist, dann spüre ich ganz automatisch Barmherzigkeit und Nähe und Gemeinschaft. Vers 26, dann der dritte Teil. Und ich erhebe mein Angesicht zu dir hin. Jahwe wendet sich mit seiner ganzen Aufmerksamkeit zu demjenigen, der ihn braucht. Ich erhebe mein Angesicht zu dir. Ich gebe dir meine ganze Aufmerksamkeit, scheint Gott hier zu sagen. Besonders dir schenke ich meine liebende Fürsorge, könnte der Einzelne für sich selber übersetzen. Genau mir gilt dieses Wort des Segens, wenn ich es glaube, dass Gott es zu mir spricht. Jahwe erhebt sein Angesicht und macht das nicht so nebensächlich, sondern ganz konkret. Er guckt dich an, so wie man vielleicht jemand bewusst, wenn man ihn begrüßt, auch in die Augen schaut und eben nicht Hallo sagt, so im Vorbeigehen. Hier ist gemeint, dass Gott sich demjenigen zuwendet. Und das schließt dann mit dem und gebe dir Frieden. Und er gibt hier nicht den allgemeinen Frieden auf der ganzen Welt. Und auch hier wird Segen wieder ganz persönlich. Und hier geht es nicht darum, dass plötzlich alles gut ist und es keinen Streit mehr gibt. Nein, Jahwe sagt, ich gebe dir Frieden in deiner Seele, in deinem Leben, für dein Leben. Du kommst mit mir zur Ruhe, heißt es an anderer Stelle. Manche Übersetzer und auch Luther hat oft davon geschrieben, als er so zerrissen war und immer versucht hat, Gott alles zu machen, dass Gott ihn lieb hat, bis er das endlich verstanden hatte, hat ihn das so zerrissen, dass er wirklich so ein ganz aufgewühltes Leben hat. Und er sagt, als ich verstanden habe, dass Gott mich einfach lieb hat, ohne Werke, hat er gesagt, habe ich Frieden bekommen. Ich bin plötzlich zur Ruhe gekommen. In Römer 5,1 steht, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Punkt. Ist diese Situation der Zerrissenheit, des Gebrochenseins, des etwas tun müssen, auf einmal weg? So bringt der aaronitische Segen hier ganz klar auf den Punkt, um was es wirklich geht. Und wenn wir den auch schon oft gehört haben, so hoffe ich, dass wir den neu aufnehmen und spüren, wie intensiv dieser Segen noch ist und wie intensiv das Segnen noch ist. Und ich möchte zum Schluss, ich muss schon auf die Uhr gucken, möchte zum Schluss gerne noch 2, 3 Stichworte zur Praxis des Segnens sagen. Weil ich glaube, das ist wirklich wichtig, das nachzuempfinden und zu merken, wie wichtig es ist zu segnen. Und ich glaube, ihr macht das hier schon in Coesfeld ganz gut. Vielleicht gibt es ein oder andere Anregung, die ich dazu geben kann. Das Wichtigste beim Segnen, hat mal jemand gesagt, ist was? Das gesprochene Wort. Also das, was ich dann formuliere. Weil dieses Gott segne dich ist ja die kürzeste Form von diesem Segen weitergeben. Und manchmal kann man vielleicht auch nicht mehr sagen. Ich glaube aber, dass man an vielen Stellen mehr formulieren kann Und ich würde es aus meiner Erfahrung sagen, wir sollen auch mehr formulieren. Wir sollen es möglichst konkret machen. Wenn Kinder hier vorne sind, haben wir das gehört. Wenn vielleicht Ältere hier vorne sind, wenn Mitarbeiter hier kommen. Wir können doch für ihre Mitarbeit, für ihre Tätigkeit, für den nächsten Krankenaufenthalt, für eine Operation ganz konkret beten. Ich glaube, das Segnen im Alten wie im Neuen Testament immer davon lebt, dass derjenige, der betet, der segnet, sich in die Situation des anderen auch reinversetzt und guckt, was braucht er. Oder man hat eine Ahnung, was ein Mitarbeiter vielleicht braucht, was eine Person, die du heute vielleicht hier getroffen hast, jetzt gerade braucht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir neben dem globalen Gott segne dich auch Worte finden, die wir ihm weitergeben, die das tatsächliche Leben betreffen und die das greifbar machen, worauf ich mich jetzt verlassen kann. Nämlich vielleicht Mut, eine neue Aufgabe anzufangen. Kraft, eine Situation auszuhalten, die wahrscheinlich länger geht als nur ein paar Stunden. Durchhaltevermögen, um vielleicht für eine Sache zu beten. Das sind konkrete Punkte, die hier beim Segen genannt werden und genannt werden können. Was derjenige braucht, muss man miteinander spüren, muss man rauskriegen. Und das wäre die Qualität einer Gemeinde, auch hier. Zu gucken, weiß ich von meinem Nachbarn, weiß ich von meinem Sitznachbarn, weiß ich von meinem Mitarbeiter, weiß ich von meinen Geschwistern in der Gemeinde, was sie brauchen. Es wäre gut, weil dann kann ich ganz konkret für sie beten und dann kann ich sie auch ganz konkret mit dem Segen Gottes für diese Situation entlassen. Nämlich für Dinge, die ich nicht machen kann. Für die ich kann ja an vielen Stellen vielleicht mal helfen, mit irgendwo anpacken. Aber ob Sachen wirklich gelingen, liegt am Segen Gottes. Ich merke, dass ich das oft auch gar nicht so gewohnt bin. Und oft so als in der Gemeinde, vielleicht auch als Verantwortlicher, das sehr allgemein formuliere. Aber ich habe jetzt auch im Vorbereiten wieder gemerkt, wie gut es ist, es konkret zu nehmen und auch konkret mit handelnden Funktionen zu verbinden. Und wenn man Segen empfängt, ich glaube, die Form, ob man sitzt oder steht, es ist wirklich beliebig für den Segen. Ich möchte aber trotzdem mal jetzt zu bedenken geben, wenn wir am Schluss des Gottesdienstes für den Segen bitten, gucke ich dann auf den Boden, senke ich meinen Kopf, ich stelle das einfach zur Diskussion, ich möchte hier keine Regel aufstellen, das soll auch jeder so machen, wie er will. Aber wenn wir uns vorstellen, dass Gott zu uns spricht und sagt, ich will dir etwas Gutes tun, empfinde ich es manchmal schön, dass wir auch gucken, dass wir das auch sehen oder dass wir vielleicht das auch versuchen nachzuspüren, so wie wir das hier mit den Kindern auch machen und so wie man zum Beispiel auch gerne beim Segnen die Hand auflegt, was ja noch auch eine weitere Bedeutung hat. Aber wir machen dieses Segnen viel praktischer, wenn wir es so für uns selber aufnehmen. Ich glaube, wir verschenken das Allgemeine manchmal oder zumindest befürchte ich es, weil wir es nicht dann doch nicht für uns persönlich nehmen. So wie wenn jemand kommt und uns vielleicht die Hand auf die Schulter legt und sagt, du, ich bete für dich und Gott segne dich. Dann spüre ich das, dann nehme ich das wahr. Und ich denke, manchmal sind wir so trainiert, vielleicht als Christen dann zu beten, auf den Boden zu schauen. Denn wenn der hier vorne segnet und betet, ist ja nicht der, um den es geht. Und ich könnte jetzt ja nicht jedem hier auch die Hand auflegen. Deswegen machen ja viele beim Segnen dann auch die Hände so, als Zeichen, dass es jedem Einzelnen gilt. Und ich dachte, vielleicht ist das auch wichtig, wenn ich das nachempfinde, wenn ich das spüren kann, dass es um mich geht, dass ich vielleicht dann auch so darauf reagiere und vielleicht auch gucke, was da passiert. Oder denjenigen, der mir das sagt, auch wirklich anschaue, um es für mich selber aufzunehmen. Obwohl es wird dem Segen nicht schaden, gar keine Frage. Es ist nur eine Frage, wie verstehe ich den Segen? Und merke ich, der kommt jetzt zu mir und Gott möchte mir damit etwas Gutes tun. Dann kann ich auch darauf reagieren. Und dann komme ich auch zum Letzten. Wer segnet eigentlich? Ich hatte gerade schon mal auch formuliert, es ist nicht die Person, die das ausspricht. Es ist nicht der Pastor, der Gemeindeleiter, der Älteste. Es ist nicht irgendein Amtsträger, sondern es ist ein Christ. Die Bibel spricht nur davon, dass Christen für andere Christen beten sollen. Dass Christen Eltern für ihre Kinder beten, dass Christen Verantwortungsträger für ihr Volk beten, dass Menschen füreinander beten, lesen wir auch in 1. Petrus 3, Vers 9, wo es darum geht, sich um die Mitmenschen zu kümmern. Und das kann tatsächlich jeder tun. Vielleicht scheuen wir das manchmal, aber Gott selber sagt, du darfst mein Wort weitergeben, du darfst in meinem Namen andere segnen. Und das hat nichts mit einem Amt zu tun, sondern damit zu tun, dass ich für den anderen tatsächlich nicht meine Tätigkeit zur Verfügung stelle, sondern Gottes Segen. Und den kann ich, und da bin ich mir ganz sicher, den kann ich weitergeben, weil Gott sich darum kümmert, was dann passiert. Und dann kann ich mich auch zurücklehnen. Und in manchen Situationen weiß ich auch, wie schwer es mir fällt, jemanden mal zu segnen oder vor einer schwierigen Situation zu stehen, vor einer Krankheit vielleicht, und nicht genau zu wissen, wie es ausgeht. Aber dann doch vollmundig sagen zu können, ich segne dich, weil Gott dich jetzt segnet und eben nicht, weil ich es bin. Deswegen möchte ich alle Mitarbeiter hier, deswegen möchte ich alle Mitglieder, alle Christen hier der Gemeinde ermutigen, im Hauskreis füreinander zu beten und füreinander zu segnen. Ich glaube, segnen ist die verborgene Kraft, die mehr da sein könnte. Die verborgen ist, weil sie manchmal nur in so bestimmte Veranstaltungen gehören, wo sie auch hingehören. Aber wir sollten sie nicht begrenzen, wir sollten sie als Gottes Kraft und Gottes Zuspruch verstehen, mit dem er uns segnen will. Gott möchte etwas Wunderbares tun im Segen, so hat es Wilhelm Busch dann mal, der Pastor, formuliert und hat gesagt, mit diesem Zuspruch bekomme ich alles, was wichtig ist. Und deswegen lade ich ein, oder fand es toll zu hören, dass ihr als Gemeinde Kinder segnet, und ich lade ein und möchte ermutigen, das weiterhin zu tun. Und vielleicht auch in den Gruppen, in Hauskreisen, in Mitarbeitersitzungen immer wieder daran zu denken, dass der Segen die Kraft ist, dass wir einander im Namen Gottes Gutes zusprechen können und auf diese Kraft uns verlassen, weil egal was dann kommt, Gottes Zuspruch bleibt. Amen.